What's up?
Here comes a big moment in the Tour de France.
Der Art Souverän.
And Sagan believes he has got it.
Julien Alaphilippe
gewinnt das Bergtrikot.
Geraint Thomas is our Tour de France champion.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Die 14. Etappe der Tour de France hoch zum Tourmalet ist vorbei. Und wir sind wahrscheinlich ähnlich fertig wie die Fahrer. Lukas, mit dem ich heute aufnehme, der war die letzten Tage krank. Lukas, hat es zu deiner Genesung beigetragen?
Definitiv nicht. Also der Puls und die Körpertemperatur sind, glaube ich, eher gestiegen als runterzukommen. Nee, aber war eine herrliche Etappe. Also ich saß sehr gebannt heute vor dem Fernseher. Das war spannend.
Ja, ich hoffe, der Schweiß, den du geschwitzt hast, hat die Krankheit aus dir rausgetrieben.
Das kann natürlich sein, ja.
Vollkommen
geschwitzt habe ich auf jeden Fall.
Dann lass uns wie immer erstmal ein bisschen runterkommen. Wir schauen auf die Kultur.
Der Blick übers Lenkerband.
Der Name Tourmalet leitet sich je nach Theorie vom lateinischen schlechter Weg oder von entfernter Berg aus der gaskonischen Sprache ab. Bekannt wurde der Berg durch die 78 Mal, an denen die Tour de France den Anstieg auf 2215 Meter im Programm hatte. Die Premiere fand im Jahr 1910 statt. Im Sommer wird der Berg nicht nur von Hobbyradfahrern genutzt, sondern auch für die Landwirtschaft. Kühe, Ziegen und Lamas streifen dort ohne Zäune durch die Pyrenäen. Einen besonderen Wert hat der Tourmalet aber auch für Ornithologen. Dort lebt noch das in den französischen Alpen bereits ausgestorbene Auerhuhn, Urogallus aquitanus. Die Population in ganz Frankreich wird nur noch auf 3500 bis 6000 Tiere geschätzt. Davon entfällt der Großteil auf die Pyrenäen.
Das Auerhuhn ist ausgestorben
in den Alpen. Ja, zumindest in den französischen Alpen. In den Pyrenäen hält sich's noch. Hoffentlich noch lange.
Ja, aber man hat es heute auf jeden Fall gesehen. Ist auf jeden Fall auch für die Tiere ein herrlicher Berg. Da sind sehr viele Pferde und so weiter auch rumgelaufen. Deswegen für mich auch ein Highlight, weil es einfach landschaftlich und bildtechnisch ein absolutes Highlight dieser Tour mal wieder war.
Ja, aber absolute großartige Bilder, sehr, sehr viele Zuschauer an der Strecke. Vor allem, ist niemand gestürzt aufgrund des Zuschauers, was ich schon mal sehr, sehr gut finde, obwohl so viele Leute waren. Die Gassen sind ja wie immer sehr, sehr eng. Aber es hat mich sehr gefreut. Keine Stürze, sehr viele Leute, super Stimmung, das will man sehen. Lag vielleicht natürlich auch an den zwei Franzosen, die heute da mit vorne gefahren sind.
Alaphilippe und Pinot. Ja, aber Stürze muss man auf jeden Fall sagen. Zum Glück war da nichts, weil die Zuschauer waren da schon wieder sehr eng. Also gerade bei dieser Attacke von Emanuel Buchmann, da habe ich schon mal kurz Angst gekriegt. Uiuiui, da war die Straße nur noch 10 Zentimeter breit.
Dann lass uns kurz auf die Etappe blicken natürlich. Am Anfang wieder eine klassische Ausreißergruppe hat sich abgesetzt. Mit dabei war Tim Wellens, der hat sich auch die Bergwertung der ersten Kategorie dann geholt, quasi die vor dem Tourmalet. Aber hinten hat Movistar drauf gedrückt und zwar richtig. Die haben richtig Gas gegeben, haben die Ausreißer dann auch am Fuße des Tourmalets quasi eingeholt. Und dann am Ende, das kann man schon mal vorwegnehmen, Pinot gewonnen, wie wir es gerade schon gesagt hatten. Lukas, hättest du das erwartet?
Ich habe ihn heute zumindest zu meinem Captain im Fantasy-Team gemacht. Nicht, weil ich jetzt unbedingt geglaubt hatte, dass heute die Favoriten wirklich gewinnen, aber ich dachte zumindest, dass Pinot heute was probiert. Ich glaube, wenn man jetzt das Zeitfahren gestern noch mit reinnimmt, dann heute die Etappe und was morgen kommt, sind es einfach nochmal drei Etappen vor dem Ruhetag, wo sie alle Gesamtklassementsfahrer einfach all in gehen. Und da wirklich alles raushauen
vor diesem Ruhetag. Absolut. Und Thibaut Pinot muss auch jede Chance nutzen. Er ist zwar immer noch in einigermaßen Schlagweite, aber immer noch mit gutem Rückstand auf jeden Fall. 3:12 sind es jetzt auf Julien Alaphilippe. Lass uns kurz zu Movistar kommen. Die haben ein enormes Tempo angeschlagen, dann aber irgendwann am Berg ihren Kapitän Nairo Quintana verloren oder vergessen, ich weiß es nicht so ganz, bis es ihnen aufgefallen ist und sie Marc Soler nach hinten geschickt haben. Was meinst du zu denen?
Ja, ich habe es vor allem nicht verstanden, weil wirklich Quintana lange wirklich am Ende dieser Gruppe war.
Und das ist dann. Er sah früh schon nicht gut aus.
Er sah wirklich nicht gut aus. Und also ich weiß nicht, wo da das Kommunikationsproblem liegt bei diesen Teams. Aber da kann man schon mal dann irgendwo die Frage stellen, haben die Rennübersicht oder was ist da los? Weil das muss doch ein sportlicher Leiter, muss das sehen. In Quintana verstehe ich nicht, vielleicht hat das auch nicht kommuniziert, muss das meiner Meinung nach auch kommunizieren. Dann kann ich da halt nicht Initiative ergreifen. Vor allem nicht dann. Vor allem
so früh.
Vor allem nicht dann, wenn ich nicht einen anderen Plan habe. Und den hatten sie ja nicht. Es ist ja nicht so, dass irgendein anderer Fahrer von ihnen dann auf den Etappensieg irgendwie hätte fahren können oder so. Vielleicht war das ihr Ziel, dass sie Landa zum Etappensieg bringen und sie haben die Gesamtwertung schon komplett aufgegeben. Aber das kann ja nicht ein Anspruch von Movistar sein.
Nee, das kann nicht der Anspruch sein. Also ich glaube schon, Landa scheint der Stärkste zu sein am Berg, was per se mal überraschend ist, weil Valverde, gut, das ist ein sehr alter Mann schon, den will ich da mal ein bisschen rausrechnen, der liegt zwar noch vor ihm in der Gesamtwertung, aber Quintana hat sich nur auf die Tour vorbereitet, Landa ist schon den Giro gefahren und war heute so viel stärker als Quintana, ist mir fast unerklärlich, was bei Movistar da vor sich geht und die haben einfach alle ihre Fahrer vorne quasi weggeraucht, die sind einer nach dem anderen dann rausgefallen und dann auf einmal Quintana weg und dann ja, ist alles quasi in Luft aufgegangen, was sie gemacht haben.
Sie haben ja ein unfassbar starkes Team. Also was Amador da von vorne gefahren ist, das Max war brutal. Soler,
auch ein super Fahrer dann.
Amador hat komplett im Alleingang einfach mal Ineos halbiert. Das hätte man mir mal vor der Tour jemand sagen sollen. Das war schon beeindruckend, aber irgendwie fehlt ihnen dann der Fahrer, für den sie es machen. Oder zumindest den fahren sie dann selber mit raus. Also ist natürlich auch schwierig, wenn Quintana einfach nicht in Form ist, was willst du dann noch groß machen, aber dann muss ich sagen, okay, dann spare ich mir heute die Kräfte und gehe auf die Etappensiege, weil Landa einfach auch zu viel verloren hat.
Ja, da würde ich lieber Amador quasi auf den Etappensieg fahren lassen, wenn er eh schon zu stark ist, als er quasi die alles für FDJ und Thibaut Pinot und Jumbo Visma, über die wir gleich auch noch sprechen müssen, vorzubereiten. Im Grunde haben sie das getan. Du hast schon gesagt, Team Ineos, Kwiatkowski, sehr verwunderlich, sehr früh zurückgefallen. Weiß ich nicht, ob das der Plan ist von Ineos, ihn zu schonen bis in die Alpen, aber so früh zurückfallen habe ich ihn noch nie gesehen.
Nee, und auch Wout Poels ist zwar schon lange dabei geblieben, aber konnte auch nicht das Rennen von vorne fahren, wie sonst. Also sie waren ja alle eher im hinteren Drittel des Hauptfelds immer. Und das ist schon eine Entwicklung, die ich so auf keinen Fall habe kommen sehen. Die Initiative haben sie heute zu keinster Weise irgendwann ergriffen.
Ja, ich glaube, ich habe noch nie bei einer Bergetappe so wenig Ineos von vorne fahren sehen. Sie waren ganz kurz mal vorne, hat sich dann aber auch sehr, sehr schnell wieder erledigt. Und dann hat man sie gar nicht mehr vorne gesehen. Wer sehr stark war, war aus meiner Sicht zumindest David Gaudu von FDJ, der das Tempo, nachdem Movistar dann sich ein bisschen zurückgezogen hatte, hat der Helfer von Thibaut Pinot das Zepter quasi in die Hand genommen und hat dann diesen Berg hochgebrettert mit einer Geschwindigkeit. Sehr, sehr beeindruckend. Da haben ganz viele Leute Probleme bekommen, auch sehr namenhafte Leute, die heute alle zurückgefallen sind. Aufzuzählen Bardet, der ist schon sehr früh zurückgefallen, hat jetzt insgesamt 20 Minuten kassiert auf der Etappe. Also da muss irgendwas passiert sein. Der muss irgendwie eine Krankheit haben.
Ja,
anders
also
kann ich mir das nicht erklären.
Bardet ist nicht so schwach, dass er vor Sprintern wie Grönewegen oder so zurückfällt.
Ja.
Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwann gesagt hat, okay, er schont sich komplett, weil er
auch möglich,
direkt gemerkt hat, aber dass dann auch Arge Dessert alle nach hinten schickt. Also dieses Team wird nur noch auf Etappensiege fahren. Ich glaube, das hat man auch die letzten Tage gesehen. Ich habe auch Arge Dessert noch nie so oft in Ausreißergruppen gesehen wie bei dieser Tour de France. Ich glaube, dass die schon relativ früh auch mit der Gesamtwertung abgeschlossen haben.
Scheint auf jeden Fall so. Und dann am Ende war ein Team auf einmal in dieser letzten Gruppe, da waren vielleicht noch so 14, 15 Fahrer drin, war auf einmal stärker als Ineos. Ineos hatte dann nur noch Geraint Thomas und Egan Bernal vorne und das war Jumbo-Visma. Sehr beeindruckende Leistung, oder wie siehst du das?
Ist Jumbo-Visma das neue Ineos? Nur, dass sie auch noch sprinten können und auf den Flachetappen und Klassiker-Etappen Siege noch und nöcher holen und dann auch noch am Berg dominieren. Ich habe für dieses Team aktuell wirklich gar keine Bezeichnung mehr. Das ist so verdammt stark. Dann haben sie jetzt einen Kreuzweig, der auf Platz 3 im Gesamtklassement liegt. Und dann haben sie noch George Bennett, der fast noch stärker aussah als Kreuzweig. vorne, ja, der hat einfach leider bei der Windkante zu viel verloren hat. Aber dieses Jahr brutal und jetzt ist nicht mal mehr Roglic dabei. Also was ist mit diesem Team los? Wohin entwickelt es sich die nächsten Jahre?
Sehr, sehr, sehr verrückt. Ich habe es dir auch während der Etappe schon geschrieben gehabt, dass sie zu dritt vorne waren und dann war der dritte Mann, den sie noch hatten, also Bennett Kroosweg war ja relativ klar und dann hatten sie noch Lawrence de Plus. Den hat man bisher gar nicht gesehen. Der ist, glaube ich, nur hinten mitgerollt und jetzt sagt er, wie wichtig er sein kann. Ist dann auch nochmal eine gute Zeit von vorne gefahren. Nachdem Gaudu eben rausgegangen ist, haben die nochmal das Tempo sehr, sehr hoch gehalten. Also super, super Leistung.
Also Jumbo und ist für mich, weil wir ja die Diskussion mal hatten, ob Ineos das Stärkste oder doch irgendwie Quickstep, wenn man dann noch die Klassikerfahrer und sowas mit reinzählt. Inzwischen muss ich ganz klar sagen, Jumbo fährt in einer anderen Liga. Das ist ja nicht mehr Ohr-Kategorie, sondern wenn wir da unsere Kategorien von unserer Vorschau hernehmen, da müssen wir uns was Neues überlegen.
Jumbo-Kategorie.
Die Jumbo-Kategorie. Ja, trifft es ganz gut.
So sah es dann noch am Ende aus. Ganz zum Schluss hat Pinot eben nochmal angegriffen, da konnte dann keiner mehr mit. Kurz vorm Ziel, hat 6 Sekunden rausgefahren auf Alaphilippe und Kreuzweig, die zusammen angekommen sind. Dahinter dann direkt Buchmann, Bernal, mit direkt quasi dahinter, dann mit ein bisschen Abstand Landa, Uran und dann, größte Überraschung des Tages, Geraint Thomas. 36 Sekunden hinter Thibaut Pinot, 30 Sekunden hinter Julien Alaphilippe. Der sah heute ganz und gar nicht gut aus. Wie schätzt du ihn ein für die nächsten Tage?
Ich weiß es nicht. Also Florian Nass und Fabian Wegmann haben zwischenzeitlich auch mal diskutiert, da dachte ich schon, okay, was soll die Diskussion jetzt? Ob gestern Alaphilippe gewonnen hat, weil er so stark war oder weil Geraint Thomas eben nicht so stark war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, er ist immerhin Zweiter bei dieser Etappe geworden, hat auf alle anderen Favoriten auch verdammt viel rausgefahren. Wenn ich es jetzt so im Nachhinein nach dieser Etappe betrachte, ist da vielleicht schon ein bisschen was dran. Er hat nicht so viel rausgefahren wie sonst beim Zeitfahren. Er ist nicht in der überlegenen Form. Und wenn er auf seinem Paradestück beim Zeitfahren schon nicht so in Form ist, Bergfahren ist nicht seine absolute Paradestrecke. Das war halt letztes Jahr Wahnsinn, was er da gemacht hat. Aber ja, vielleicht ist er es dieses Jahr nicht. Und das ist schon krass. Also ich will es jetzt wirklich noch nicht zu früh malen. Er ist wirklich Zweiter im Gesamtklassement und wie lange Alaphilippe dann auch bei Etappen, wo es über 3-4 solche Berge geht, mithalten kann, ist dann auch immer nochmal eine andere Frage. Aber ja, Geraint Thomas ist auf jeden Fall aktuell das größte Fragezeichen, aber er liegt eben noch auf Platz 2, ist also immer noch am besten platziert von der Gruppe hinter Alaphilippe.
Denke ich auch. Ich glaube, man hat heute gesehen, also ich würde das mit dem Zeitfahren, würde ich ihn schon sehr, sehr stark einschätzen, weil man darf ja die anderen Fahrer auch nicht aus dem Blick lassen. Also vor Thomas de Gent zu landen bei dem Zeitfahren, da muss man schon in Form sein. Da gibt's nichts. Vielleicht hat er einfach Probleme bei diesen langen Anstiegen, dann vielleicht auch in der Höhe. Vielleicht geht diese Rechnung von den Tourveranstaltern zumindest auf, dass die Jungs von Team Ineos da Probleme bekommen bei diesen ganz langen Sachen. Wird man dann vor allem in der Woche in den Alpen nochmal sehen, ob es da besser läuft für Team Ineos. Dann lass uns aber mal kurz auf die Highlights, positiv und negativ, blicken von der Etappe.
Ausreißer und Ausrutscher.
Lass uns doch mal über Buchmann sprechen. Wir müssen über Buchmann sprechen. Der Satz von Florian Nass würde heute zu den häufigst gesagten Sätzen des Tages weltweit. So weit würde ich sogar gehen. Deswegen für uns dieser Satz auf jeden Fall der Ausreißer. Nee, es ist absolut Wahnsinn, was Buchmann fährt, aber ich weiß nicht, dieser Hype, der da gemacht wird, ist schon extrem.
Ja, es schien vor allem so, dass er nur sich auf Emanuel Buchmann vorbereitet hat. Das war mir dann auch ein bisschen zu viel, weil man kann auch mal gut über die anderen sprechen, über die anderen Fahrer, die da vorne sind, die auch ein super Rennen machen und kann den Emanuel Buchmann da einfach auch mal mitrollen lassen, wie du schon gesagt hast, ja.
Also es ist wirklich extrem stark, was er macht und er zeigt sich in absoluter Topform. Ich meine, wen er da heute alles hinter sich gelassen hat, alle, die sind ja reihenweise hinten weggefallen, ob das jetzt Richie Porte, Dan Martin, Fabio Aru, Quintana haben wir schon angesprochen, vor denen ist er Fuglsang vor allen gelandet, das ist wirklich extrem stark. Ich weiß nur nicht, ob man ihm so viel Druck machen sollte. diesen absoluten Druck.
Er sollte, glaube ich, einfach weiter so fahren. Sehr unbeschwert, hat sich eine Attacke heute sogar zugetraut. Das war wirklich beeindruckend, hätte ich nie gedacht. Eine Attacke, die Geraint Thomas, den letztjährigen Toursieger, in Probleme gebracht hat. Und ich glaube, so sollte er einfach weiterfahren. Schauen, wie es geht, so lange dranbleiben wie möglich. Und dann scheint es schon fast nach einer Top-10-Platzierung auszusehen, so wie er gerade fährt.
Das definitiv. Dann unser Ausrutscher ist das Team Akea Samsic. Und das liegt vor allem auch mal wieder an Nairo Quintana. Auf den haben wir es heute ein bisschen abgesehen.
Er hat auch keine gute Performance abgeliefert, aber es gibt die starken Gerüchte. Es ist schon ziemlich sicher, dass Akea Samsic Nairo Quintana verpflichten will. Mit Sicherheit einen der bestbezahlten Radfahrer im kompletten Radsport-Zirkus. Und wenn man ihn heute gesehen hat, der war definitiv mal nicht stärker als Warren Buggy, den sie schon im Team haben. Deshalb für mich nicht so ganz nachvollziehbar.
Und der kostet
was
wahrscheinlich
sie davor
die Hälfte.
Haben. Ja, wahrscheinlich, genau. Deshalb Ausrutscher Akea Samsic. Mal sehen, wie sie verbleiben jetzt. Wahrscheinlich unterschrieben. Kann man noch nicht ganz sagen, ob er das schon hat.
Ja, aber es klang schon
ja,
sehr eindeutig.
Klang schon ziemlich danach. Dann lass uns mal kurz jetzt aufs Gesamtklassement schauen, wie es jetzt sich aktuell präsentiert und auch ein bisschen darüber sprechen, quasi wie wir das jetzt zu bewerten haben nach dieser ersten richtig, richtig schweren Bergetappe, auch über 2000 Meter. Vorne ist weiter Alaphilippe, über den will ich gar nicht mehr sprechen, weil ich nicht weiß, was ich zu ihm sagen soll. Ist heute wieder mitgefahren.
Ja, ich will ein Wort schon zu ihm sagen. Also ich bin, das ist ja unter unseren regelmäßigen Hörern inzwischen bekannt, ein sehr großer Alaphilippe-Fan. Deswegen, ich freue mich wirklich jeden Tag noch mehr. Und so im Hinterkopf ist so eine ganz leise Hoffnung, dass er es vielleicht tatsächlich irgendwie bis Paris schafft. Aber das wird dann immer von meinem Radsportverstand doch wieder zunichte gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, das war heute ein Berg, der so lang war, der Tourmalet. Und ich schaue, was da halt noch so kommt. Das war heute nur diese 110 Kilometer, das war wirklich fast schon Bergsprint für Tour de France-Verhältnisse. Das war einfach eine ganz kurze Etappe. Das ist nicht diese hohen Belastungen über mehrere Stunden fahren, sondern das kriegt er eben noch hin. Es ist beeindruckend, wie er das am Tourmalet hinkriegt. Das hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Also er überrascht mich jeden Tag noch mehr. Ich glaube nur nicht, wenn dann der Tag kommt, wo sie über ein Galibier, über ein Isoar fahren, das könnte spätestens dann so ein Tag werden, der ihm vielleicht das Genick bricht, wenn dann drei solche Berge kommen.
Das ist genau der Grund, warum ich nicht mehr über ihn sprechen wollte heute. Nicht, weil er mir nicht gefällt, das ist grandios, wie er fährt, aber ich habe mich schon vor dem Zeitfahren mit dir zusammen, also als ich mit dir gesprochen habe, habe ich mich in die Nesseln gesetzt, dass er das nicht so gut kann. Deshalb will ich mich da nicht mehr zu weit aus dem Fenster wagen, was ihn betrifft, und ihm keine Schwächen mehr unterstellen, wenn ich ihn aktuell sehe. Da also schaue ich mir lieber das Rennen an und sage danach.
Zwei Minuten muss erstmal jemand rausfahren.
Ja.
Vor allem dann auch bei solchen Etappen, wo er halt in der Abfahrt immer wieder ranfahren kann, weil er halt einfach auch noch nach Nibali der zweitbeste Abfahrer im Feld ist.
Ja, das kommt dann geht es eben weiter mit Geraint Thomas, der jetzt auf Platz 2 liegt. Haben wir schon über ihn gesprochen. Steven Kruijswijk auf Platz 3, 2 Minuten 14 hinter Alaphilippe. Nur 12 Sekunden hinter Thomas. Der sah halt extrem stark aus, hat ein sehr gutes Team dabei. Superfahrer. Platz 4, Egan Bernal. 3 Minuten jetzt hinter Alaphilippe. Und 5 ist eben der von uns schon angesprochene Emmanuel Buchmann, zeitgleich mit Thibaut Pinot. Und nach diesem 6. Platz, da würde ich schon so einen kleinen Cut ziehen. Das waren heute die 6 Leute auch, die sehr, sehr stark am Berg gefahren sind. Und danach kommt Rigoberto Urán, der hat dann schon 4 Minuten 24 Rückstand. Und dann Vogelsang 5 Minuten 22. Ich glaube, ab da ist der Abstand schon zu groß auf die Leute vorne.
Ja, aber ich will noch über Kruijswijk, den haben wir jetzt so schnell nur angesprochen, für mich vielleicht aktuell einer, der mit am stärksten zu bewerten ist. Weil, ganz einfach, weil er in so einer Top-Position ist und wenn er es tatsächlich schafft, so immer einigermaßen mit Pinot mitzufahren, vielleicht sogar ein Stück stärker als Thomas. Schauen wir mal.
Ja, für Pinot wird es immer bitterer. Diese Windkante, die ihm 1 Minute 40 gekostet hat, ist unfassbar. Also für mich ist Pinot gerade so, klar, hat heute auch gewonnen und er sah mit Kruijswijk definitiv fast am stärksten aus am Berg. Das Problem ist halt, dass er eine Minute hinter Kroosweg ist. Und das heißt, Kroosweg muss eigentlich nur an ihm dranbleiben, dann bleibt er vor ihm. Das ist einfach ein Problem für Pinot, das er noch klären muss.
Und Geraint Thomas morgen braucht halt auch noch zweimal solche Tage wie heute, dass er zweimal nochmal so einbricht und über 30 Sekunden verliert auf Pinot. Schauen wir mal, ob das passiert. Glaube ich auch noch nicht dran.
Dann haben wir eigentlich eine Kategorie bei uns, die sich mit den nackten Zahlen des Radsports beschäftigt. Aber heute wird es schwer mit der Kategorie für uns, weil die Etappe eben oben auf dem Tourmalet beendet ist und die Fahrer sehr, sehr lange brauchen, um wieder nach unten zu fahren. Wir natürlich aber die Folge so schnell wie möglich nach der Etappe euch präsentieren wollen. Deshalb haben die Fahrer natürlich ihre Werte noch nicht hochgeladen. Das werden wir euch morgen nachliefern. Euch da ein paar Zahlen zu eben diesem Tourmalet-Pass.
Einen kleinen Anschwecker habe ich schon. Da fehlt aber jetzt zum Beispiel eben noch Emanuel Buchmann, Thibaut Pinot und so weiter. Aber zumindest Steven Kreuzweig hat inzwischen hochgeladen. Der ist die letzten 8 Kilometer mit 21,4 km/h hoch gestampft, da mit dieser Gruppe mit. Mit 1600 Watt. Also da schon mal ein kleiner Anschmecker. Die genauen Zahlen und der genaue Vergleich folgt dann morgen.
Genau, morgen bieten wir euch quasi die Einführung und morgen ist auch schon ein gutes Stichwort. Morgen geht's weiter, wieder eine super schwere Etappe. Insgesamt 4700 Höhenmeter müssen sie zurücklegen. Am Schluss wird's vor allem relevant, so ab der zweiten Hälfte kommen drei Kategorie 1 Berge, die sehr, sehr steil sind. Da bin ich gespannt, wie die Etappe ausgehen wird. Was ist dein Tipp, Lukas?
Ja, das ist natürlich vor dem Ruhetag dann wirklich nochmal ein absoluter Hammer. Diesmal eben auch ein bisschen länger, 185 Kilometer, nochmal ein Berg mehr. Dafür nicht ganz so lang wie heute der Tourmalet. Ich sag mal so, Alaphilippe wird mit Gelb in den Ruhetag gehen. Ich glaube, daran ist nichts zu rütteln. Dafür ist die Form einfach auch zu stark. Es sei denn, er hat heute wirklich mehr Kraft verbraucht, als er sich im Gesicht hat ansehen lassen. Aber ja, ich denke, dadurch, dass es hinten raus dann so steil wird, ich tippe mal, bei dieser Länge der Etappe wird es eine Ausreißergruppe, anders als heute. Ich glaube, das war einfach auch dieser Kürze der Etappe geschuldet, dass eben nicht so lange auf Volltempo gefahren werden musste vom Favoritenfeld, um diese Etappe zu gewinnen. Deswegen haben auch da die Teams ihre Chance gesehen, dann mal einen Etappensieg rauszuholen, die auf Gesamtwertung fahren. Deswegen glaube ich, dass morgen eine Ausreißergruppe mitkommt, weil da werden sich die Favoriten wirklich bis zum Schluss Anstieg schonen.
Davon gehe ich auch aus und mir scheint es eher, dass Alaphilippe morgen Zeit gewinnt als Zeit verliert, weil es eben wieder so ein nicht ganz so langer Berg ist, auch mit einigen Rampen drin, wo er mit seiner Explosivität einfach die anderen Fahrer in große Probleme bringen kann.
Aber wenn dann nur auf den letzten Metern so ein paar Sekunden.
Genau.
Also so wie er gestern beim Zeitfahren an so einer Rampe 8 Sekunden rausgeholt hat.
Ja.
Das könnte ich mir da vorstellen, ja, das stimmt.
Genau. Ich denke so, das wäre die Chance für ihn, nochmal ein paar Sekunden gut zu machen. Und dann, er geht so oder so wahrscheinlich in gelben Ruhetag. Grandios für Frankreich. Heute Etappensieg und gelbes Trikot. Besser kann es fast nicht laufen. Das war's von uns heute mit der Besprechung der grandiosen Tourmalet-Etappe. Morgen geht's weiter, sind wir wieder für euch da. Macht's gut.
What's up? Der Radsport-Podcast.